Herzlich willkommen. Ja, die Leute wollen Sie ein bisschen quälen. Ne? Aber ich glaube, es ist kein Quälen, das ist nur ein freundlicher Hinweis, dass man bestimmte Sachen in der Computergrafik nur durch eigenes Dazutun lernen kann. Und es wird im Ganzen gutwillig sein. Also schauen Sie es sich gut an. Stellen Sie rechtzeitig die richtigen Fragen. So, und ich denke mal, dann wird das auch gut. Ja, wir haben heute ein interessantes Thema vor uns. Und das sehen Sie auch sofort, wenn Sie sich die klassische Pipeline, ich habe das jetzt hier unten noch um einen Punkt erweitert, anschauen, dann haben wir mehr als die Hälfte der klassischen Computergrafik-Rendering-Pipeline behandelt. Model- und View-Transformation, Projektion, Clipping, Screen-Mapping. Screen-Mapping ist ja nichts anderes als eine affine Transformation. Alles das haben wir gemacht. Fehlen zwei Sachen. Das eine wollen wir heute besprechen, das ist die Umsetzung von dem Geometrieteil, wo wir die Objekte durch Eckpunkte, Vertices beschreiben, jetzt in Bildpunkte, also das wirkliche Umsetzung aus Geometrieinformationen in Pixelinformationen. Das nennen wir Rastern oder Scan-Konvertierung. Das ist wirklich die Umsetzung der geometrischen Primitive in ein diskretes Pixelbild oder diskretes Bild. Und wir werden so Probleme wie Abtastung, Aliasing hier jetzt am lebenden Objekt erfahren, aber auch Gegenmaßnahmen. Und dann nächstes Mal und übernächstes Mal noch die Beleuchtungsrechnung. Vor allen Dingen auch die Nutzung der GPU dazu, das werden wir dann nächstes Mal beginnen und übernächstes Mal dann finalisieren die Beleuchtungsrechnung. Gut, also wir sind eigentlich relativ weit, das ist jetzt unser konkretes Programm. Wir werden beginnen mit dem Rastern von Strecken, also begrenzte Linien. Die Leute sagen immer Linien rendern, aber ist ja eigentlich Quatsch. Also wir rendern ja immer eine Strecke von A nach B und nicht eine Linie, die unendlich lang ist. Trotz alledem, Sprachgebrauch ist Linien rendern. Da werden wir verschiedene Algorithmen kennenlernen. Sie sollten das Prinzip verstanden haben und dann ist das im Prinzip auch erledigt. Das nächste ist der Mittelpunktsalgorithmus. Das ist eine Variante, da werden Sie wieder so Darstellungen, also Geraden in unterschiedlichen Darstellungsformen erleben. Und dann kann man diesen Mittelpunktsalgorithmus auch prima für Kreise einsetzen. Darum führen wir ihn überhaupt ein. Das heißt, wir können auch Kreise oder quadratische Kurven im Allgemeinen gut zeichnen. Und last not least das Polygon-Rendering. Das sind ein paar Algorithmen oder Verfahren, wird Sie nicht sonderlich überraschen, wie die funktionieren, aber man sollte es wissen. Der eigentlich spannende und dann auch anspruchsvolle Teil ist das Aliasing-Problem und die damit einhergehenden Anti-Aliasing-Methoden. Das heißt, wie reduziere ich das Problem oder wie kriege ich das Problem in den Griff? Da sehen Sie einige Methoden, was wir nicht alles heute besprechen können, was wir nächstes Mal dann fortsetzen werden. Gut. Ja, beginnen wir mit dem Rastern. Um was geht es? Naja, wir haben also irgendwo ein Dreieck liegen. Darüber legen wir gewissermaßen dieses Raster, das Pixelraster. Und jetzt müssen wir entscheiden, ja, welches Pixel machen wir an? Okay? Also das linke Problem. Ganz einfach, Ja, ist klar, dieses Pixel machen wir ganz grau, das machen wir auch ganz grau, aber da fängt es dann schon an, machen wir dieses Pixel noch an oder nicht? Wenn es nur halb drin ist, diese Fragen müssen wir entscheiden und müssen wir lösen. Es kann auch sein, wenn ich zwei Dreiecke habe, die sich durchstoßen, ja, haben wir ja letztes Mal gesagt, okay, da muss ich möglicherweise diese Dreiecke aufteilen, ja, irgendwie eine Schnittlinie besprechen. Vielleicht kann ich es aber auch hier in diesem Verfahren mitlösen, dass ich auch das zweite Bildchen hier direkt lösen kann. Das dritte ist, dass die Eckpunkte nicht eines Dreiecks nicht alle dieselbe Farbe haben müssen, sondern unterschiedliche Farben haben müssen, dann muss ich vielleicht irgendwelche Mischungsrechnungen da durchführen. Dass eben von der linken unteren Ecke rot nach blau eben interpoliert wird. Und last not least kann es eben auch sein, das ist jetzt ein Vorgriff, das werden wir später dann sehen, dass ich auf so einer Oberfläche ein Bild aufmappen möchte, also ein Bild auftragen möchte. Das ist ganz wichtig für Texturen, ein Primitiv, was wir später noch kennenlernen werden. Also im Grunde genommen schon sehr, sehr viele Forderungen, die wir haben an unsere Algorithmen, und darum müssen wir schauen, wie wir das geeignet lösen. Gut, also wir beginnen mit Strecken. Meisten Leute sagen eben auch, wir rendern einen Vektor. Ja, ein Vektor, das ist ja eigentlich eine Strecke, ist eine begrenzte Linie. Manche sagen auch Linienrendering. Okay, wir zeigen die Algorithmen. Und am Ende werden wir uns dann mal überlegen, warum ich sie nur zwischen 0 und 45 Grad zeige. Bin ich mal gespannt, ob Sie aufpassen. Dann müsste Ihnen das auffallen. Ich zeige Sie nur für Linien im Winkel zwischen 0 und 45 Grad, das heißt in diesem Oktanten. Werden Sie aber gleich herausfinden, warum das funktioniert. Okay, können Sie sich auch überlegen, reicht das aus? Ja, das reicht aus. Durch Vertauschen von X und Y können Sie, und unter Beachtung dann der Vorzeichen, können Sie alle anderen Oktanten eben auch erreichen. Das heißt, die Algorithmen sind schon gültig für jeden beliebigen Winkel, aber wenn ich das jetzt gleich einführe, wird das ein bisschen schwerer verständlich. Sie müssen sich klar machen, dass das einfach möglich ist. Die zweite Annahme ist, alle Linien, die wir jetzt rendern wollen, sind gegeben durch einen Anfangspunkt und einen Endpunkt. Das ist unser Ausgang in einem Koordinatensystem. Und wir nehmen auch noch an, dass der Anfangspunkt und der Endpunkt immer genau auf einem Pixelmittelpunkt liegt. Steht hier gar nicht, ne? Doch, zur Herleitung der Algorithmen nehmen wir weiterhin an, Anfangs- und Endpunkt liegen auf dem Rastermittelpunkt. Okay. Das sind vereinfachende Annahmen, werden Sie gleich dann schon sehen, wie man da wieder rauskommt, wie man die entlasten kann. Aber erstmal, um den Algorithmus zu verstehen, ist das sehr, sehr hilfreich, das so zu machen. So, und wir werden dann jetzt drei verschiedene Algorithmen dazu besprechen. So, der erste ist wirklich ganz, ganz einfach. Okay, gegeben zwei Punkte in einem Koordinatensystem und das hier ist x1, y1 und das ist x2, y2, also zwei Koordinaten sind gegeben. Gut, dann kann ich das Delta x und das Delta y jeweils als die Differenz beschreiben und nehme einfach meine Geradengleichung y gleich m mal x plus b her und bestimme, in der Mittelstufe haben Sie es gelernt, das sind, ist irgendwie die Koordinatenwerte. Wie bestimme ich dann die Geradengleichung dazu? Irgendwie in der Form m gleich Delta y durch Delta x. Das ist ja auch klar, das hier ist die Steigung. Das hier ist Delta y und das hier ist Delta x. Und das ist y und das ist x. Man muss das immer schön vollständig machen. Dann ist alles in Ordnung. So, und was berechnen wir jetzt? Was wir ja machen wollen, ist von diesem Pixel aus jetzt weitergehen. Welche Möglichkeiten haben wir, um diese Linie gewissermaßen, muss ich mal ein kleines, um diese Linie zu zeichnen? Nicht so ganz gerade geworden, aber gerade genug. Ne? Also wir nehmen mal an, das ist eine Gerade, die wollen wir zeichnen. Welche Entscheidungen müssen wir dann treffen? Wir müssen die Entscheidung treffen, ob wir dieses rechte Pixel, also jetzt eine Zeile höher, ob wir das rechte Pixel anmachen oder das Pixel anmachen. Denn es könnte ja auch eine Gerade sein, die ein Stückchen farbige Kreide, so geht. Das wäre ja eine Alternative. Zwischen 0 und 45 Grad haben wir vereinbart. Dann würde ich das Gelbe, würde ich dieses Pixel anmachen. Jetzt in dem Fall, das sind vielleicht gerade 45 Grad, sind sogar ein bisschen mehr. Jetzt seien Sie mal nicht so streng mit mir. Da würde ich das obere Pixel anmachen. Ja? Das sind die Entscheidungen, die Sie jetzt treffen müssen. Aber wichtig ist, dass Sie hier verstehen, dass Sie x jedes Mal um 1 erhöhen. Also Sie gehen immer 1 nach rechts und entscheiden dann, muss ich dieses Pixel anmachen oder das Pixel anmachen. Und wie entscheiden Sie das? Indem Sie runden. Okay? Mit Round und dann den Floor berechnen, dann kriegen Sie genau das raus, was wir haben wollen. Also entweder wird dieses eine Pixel angemacht oder das andere Pixel angemacht. Prima. Eigentlich überhaupt kein Problem. Sie sehen, okay, die Eigenschaften bestimmen wir gleich. Aber so Performance-Freaks würden dann gleich sagen, das ist aber doch vergleichsweise teuer. Denn Sie müssen für jedes Pixel setzen, eine Floating-Point-Multiplikation ausführen, also m mal xi. Dann müssen Sie noch eine Floating-Point-Addition machen, plus b. Und dann müssen Sie noch die Rundung ausführen. Kann man das sich nicht irgendwie verbessern? Natürlich kann man das verbessern. Und jetzt ist es hier formal aufgeschrieben, wie man das macht. Das ist übrigens eine ganz wichtige Idee, wie man grundsätzlich von einem, einfach aus der Definitionsgleichung abgeleiteten Algorithmus möglicherweise zu einem verbesserten Algorithmus kommt. Der verbesserte Algorithmus ist dann der inkrementelle Algorithmus. Der versucht nämlich, das bisher Berechnete schon weiter zu benutzen. In der oberen Gleichung fangen wir jedes Mal neu an. Wir setzen ein neues xi ein und berechnen daraus ein yi. Die Idee ist jetzt, hier zu gehen und ich habe ja schon was berechnet. Und hier ist es eigentlich klar, was passiert. Das zeigt nämlich diese Gerade. Wenn ich das vorherige xi, das heißt diesen Punkt, berechnet habe, okay, und dann genau einen Schritt nach rechts gehe, nach hier. Das ist so, wie Sie früher gelernt haben, das Steigungsdreieck an eine Gerade zu malen. Dann ist der nächste y-Wert genau dieses m hier zuaddiert zu dem vorherigen y-Wert. Okay, haben Sie in der Mittelstufe 1000-mal gemacht, ist vollkommen klar. Hier nochmal formal aufgeschrieben, wie man so etwas macht. Und zwar deshalb nur, damit, wenn Sie mal wieder in die Situation kommen, sich einen Algorithmus überlegen zu müssen, zu denken, okay, kann ich den durch eine inkrementelle Form verbessern? Und das gelingt oft. Einfach dadurch, dass ich ausdrücke, wie sieht denn das yi plus 1 aus als Funktion des xi plus 1 und dann da so ein paar Substitutionen durchführen. Dass das nachher ganz einfach interpretierbar ist, ist in diesem Fall eben so, aber muss nicht immer so sein. Also sauber rechnen. Aber gut, das ist eine Verbesserungsidee. Und was haben wir damit erreicht? Wir haben nur noch eine Floating-Point-Addition, denn die Floating-Point-Multiplikation, also jetzt hier, schauen Sie nochmal auf den Ausdruck, hier, ja, yi plus 1 ergibt sich aus yi plus der Steigung, ist nur noch eine Floating-Point-Addition. Also wir haben schon einiges eingespart, wir müssen aber noch Floating-Point machen und die Rundung. Ja. Ich meine, heute jetzt nicht mehr so kritisch. Früher war das sehr, sehr kritisch. Da hat man gesagt, okay, Floating Point, Arithmetik ist sehr, sehr teuer. Dann kam so ein Sparbrötchen her und der hieß Bresenham. Und der hat gesagt, naja, ich zeige euch einen Weg, wie man das auch mit Integer-Arithmetik machen kann. Und der hat also den bisherigen Algorithmus hergenommen. Und dann hat er Folgendes eingeführt. Er hat gesagt, was wir uns hier auch schon überlegt haben, was ist denn die Entscheidung hier, ob ich dieses Pixel anmache oder das Pixel anmache. Ich will also diesen Rundungsoperator weghaben. Okay, dann kann ich mir doch überlegen, wann mache ich dieses obere Pixel an. Voraussetzung ist wieder, ich bin nur im ersten Oktanten. Ja? Also wenn Sie sich das jetzt überlegen, ich bin in diesem ersten 45 Grad. Wann mache ich das obere Pixel an? Wann mache ich das untere Pixel an? Der entscheidende Punkt ist, wo geht die Linie lang? Das heißt, die Entscheidungsvariable ist genau hier, wie groß ist d, ja, und wenn d an dieser Stelle, wenn ich oberhalb dieses Punktes liege, ja, dann mache ich das obere Pixel an, wenn ich unterhalb dieses Punktes liege, dann mache ich das untere Pixel an. Und wie groß ist das? Das ist genau Delta Y, also das muss genau d muss größer als diese Entscheidungsvariable muss ist entweder größer als 0 oder kleiner als 0. Okay? Also ich berechne die Steigung Delta Y durch Delta X, ziehe ein halb da ab und dann habe ich einen Vergleich auf 0. Das ist die Idee. Ich könnte auch auf ein halb vergleichen, aber Vergleich auf 0 bringt gleich entscheidende Vorteile. Ist es kleiner als 0, dann gehe ich Pixel nach rechts. Ist es größer als 0, gehe ich Pixel nach oben und dann noch ein bisschen Housekeeping. Ich muss eben entscheiden, wie ist die neue Entscheidungsvariable und einmal ist sie e plus Delta Y durch Delta X und das andere Mal muss ich dann 1 noch abziehen. Okay, eigentlich ganz einfach. Und jetzt kommt der Bresenham-Trick. Ich kann eben auch hergehen, da steht wieder genau dasselbe. Und kann sagen, okay, ich multipliziere diese Entscheidungsvariable mit 2 mal Delta X. Ich mache sie einfach die Nenner weg. Die Entscheidung ist immer noch dieselbe, denn vorher hatte ich auf kleiner 0 oder größer 0 entschieden. Wenn Sie es mit 2, Delta X ist auf jeden Fall positiv und 2 ist auch auf jeden Fall positiv. Und wenn Sie eine Ungleichung mit 2 positiven Werten multiplizieren, bleibt die Ungleichung genauso, wie sie ist. Also bei der Entscheidung auf 0. Okay? Egal, wie ich diese Entscheidungsvariable da setze, dann gucke ich mir das an und habe da 2 Delta Y minus Delta X stehen. Und ich kann dann eben auch, und das ist der entscheidende Punkt, auf diese E' abfragen. Okay? Weil ich habe einfach mit 2 positiven Wert erweitert gewissermaßen, wenn Sie wollen. Alles bleibt beim selben, muss jetzt nur das Housekeeping ein bisschen modifizieren. Ich frage oben auf die E' ab, diese Variable, und mache dann eben hier unten auch das E' mit dem plus 2 mal Delta Y und, oder plus 2 mal Delta Y minus 2 mal Delta X. Ergibt sich direkt aus der Anwendung dieser Erweiterung. So, ach so, und jetzt können wir es beurteilen. Naja, jetzt ist es tatsächlich so, dass ich nur noch Integer, also dass ich das auch in Integer-Arithmetik habe. Die Entscheidung ist auf 0, ist sehr einfach durchzuführen. Ich habe nur noch Integer-Arithmetik und habe kein Rounding mehr, habe Multiplikationen mit 2 in Integer, sind aber entsetzlich einfach, ist nur eine Verschiebung nach links, macht uns also gar kein Problem. Also Delta Y mal 2, Delta X mal 2, das ist alles sehr, sehr einfach zu realisieren. Und das ist dann auch der Vorteil des Bresenham-Algorithmus. Es ist wirklich nur Integer-Arithmetik nötig. Float muss ich nicht mehr rechnen, kann das einfach so machen. Es ist nur eine schnelle Addition, also Addition ist vergleichsweise einfach, es ist keine Multiplikation mehr nötig. Eine Subtraktion, eine Multiplikation mit 2, wie gesagt, das ist das Verschieben. Es ist alles sehr, sehr einfach geworden. Und trotzdem ist es so, dass der Abstand zwischen den Rasterpunkten und der idealen Geraden, also die ideale Gerade hat ja keine Breite. Ja? Also da ist genau diese Breite gleich 0. Und da kann man sich jetzt fragen, was ist die ideale Gerade? Naja, das wäre also eine Linie zwischen diesen Punkten. Ich zeichne die mal in noch einer anderen Farbe ein. Vielleicht blau. Das wäre jetzt so eine ideale Gerade. Und tatsächlich ist es so, dass der Abstand zwischen der idealen Geraden und der gesetzten Punkte minimal ist. Und das ist gut, das wollen wir. Das heißt, der Fehler, den wir machen, ist so klein wie möglich. Die Strecke verläuft natürlich genau durch den Anfangs- und Endpunkt. Das hatten wir vorher angenommen. Und es entstehen, das sollte man auch wissen, immer, es entstehen immer symmetrische Geraden. In welcher Hinsicht symmetrisch? Wenn ich hier auf der linken Seite diagonal gehe, dann gehe ich auch von der rechten Seite her diagonal. Sehen Sie es da? Also ich gehe hier einmal diagonal, dann gehe ich von da aus diagonal. Ich gehe hier einmal beim zweiten Schritt einmal waagerecht, dann gehe ich auch hier einmal waagerecht. Ich gehe hier diagonal, dann gehe ich auch hier diagonal. Sie können jetzt alle, das ist kein Beweis, das weiß ich, Sie können jetzt alles ausprobieren, es wird immer so sein. Im Grunde genommen können Sie beim Bresenham eben auch sagen, wenn Sie müssen nur die Hälfte der Linie rendern, weil Sie genau diese Eigenschaft kennen. Sie können quasi immer 2 Punkte setzen, von rechts und links. Ja? Also auch nochmal eine Einsparung durch diese Eigenschaft. Also das ist alles sehr, sehr schön. Und weil das alles sehr, sehr schön ist, alles sehr, sehr schnell geht, ist der Bresenham auch der Algorithmus, den die ganze Welt benutzt. Und deshalb ist der Herr Bresenham auch so bekannt geworden. Gut, aber wir wären ja keine Informatiker oder Algorithmiker, wenn uns nicht noch was einfallen würde. Tatsächlich ist es so, dass sich der Bresenham-Algorithmus nicht einfach auf andere Primitive, sprich Kreise oder Ellipsen oder Parabeln oder so, erweitern lässt. Ja. Alles das, was wir bisher gemacht haben, gilt eben auch nur in diesem untersten Oktanten, aber wie gesagt, durch Austauschen und Spiegeln, also Austauschen von Minus- und Pluswerten, Vertauschen von X und Y, kann ich alle anderen Oktanten auch erreichen, ist genau dasselbe. Nur das Aufschreiben des Algorithmus ist dann ein bisschen aufwendiger, wenn Sie so wollen.
Wie gesagt, das Ziel, eben auch andere Primitive, zum Beispiel Kreise, zu rastern.
Okay. Kann man sich jetzt überlegen, wie geht das? Bresenham ist schwierig. Glauben Sie mir mal, dann versuchen wir einfach ein anderes Verfahren. Und das andere Verfahren ist der sogenannte Mittelpunktalgorithmus. Auch da geht es natürlich um die Entscheidung, wenn wir die Voraussetzungen genauso lassen wie bisher, dann wird für die blaue Linie dieser Punkt eingefärbt und für die gelbe Linie dieser Punkt eingefärbt, dieser Rasterpunkt. So, und das müssen wir entscheiden. Und die Entscheidung ist also, gehe ich diagonal nach oben oder gehe ich horizontal nach rechts. Und dazu ist es einfach so, man muss gucken, auf welcher Seite der Geraden liegt M, das ist x plus 1, also genau dieser rote Punkt. Liegt dieser rote Punkt auf der rechten Seite der Geraden, dann mache ich das diagonale Pixel an. Liegt er auf der linken Seite der Geraden, dann mache ich das horizontale Pixel an. Genau dasselbe. Und wie entscheidet man das denn einfach? Da erinnern wir uns an unsere Kenntnisse. Das lässt sich genau mit der impliziten Geradengleichung sehr, sehr einfach lösen. Und die implizite Geradengleichung ist hier nochmal aufgeschrieben. Das sieht dann immer ein bisschen komplizierter aus, weil das gleich in Delta X und Delta Y nach genau denselben Konventionen, wie wir sie beim Bresenham angesetzt haben, hier aufgeschrieben ist. Dürfen Sie aber gerne nachrechnen. Und die Entscheidung ist dann, wenn g von x plus 1, y plus 1/2 kleiner als 0 ist, dann wähle das horizontale Pixel, oder ist es größer als 0, dann wähle das diagonale Pixel. Ganz einfach dadurch, dass ich diese andere Grundgleichung der Geraden angesetzt habe, kann ich das auch so machen. Gut, und das ist hier nochmal genau aufgeschrieben. Jetzt wieder derselbe Trick. Ich versuche eine inkrementelle Berechnung. Ich gucke mal, ob das geht, eine inkrementelle Berechnung durchzuführen. Und wieder mit demselben Ansatz. Ich schreibe erstmal aus, gehe von xy, okay, das habe ich oben stehen, und dann gehe von xy als Prinzip des Vorgängers, okay, als Funktion des Vorgängers. Das ist jetzt genau hier ausgedrückt, das ist eben x plus 2, versuche ich jetzt auszudrücken, als Funktion des Vorgängers, und da gibt es ein bisschen Rechnerei, das wollen wir jetzt nicht im Detail durchschauen, aber Sie sind herzlich eingeladen, das hier nachzuvollziehen, und es funktioniert genauso wie vorher. Es funktioniert ganz genauso wie vorher. Auch den Mittelpunktsalgorithmus kann ich als inkrementellen Algorithmus aufschreiben mit exakt demselben Aufwand, aber verglichen mit dem Bresenham eben nicht in Integer-Arithmetik. Das muss man festhalten. Also der Bresenham hat seine Vorzüge. Allerdings bei dem Mittelpunktsalgorithmus gelingt es jetzt, diesen eben auch
zum Beispiel für Kreise zur Berechnung zu nutzen. Und das zeigt genau dieses Bild. Genau dieselbe Vorgehensweise. Ich wähle anstelle der impliziten Geradengleichung die implizite Kreisgleichung, wie sie da oben steht. Und ich wähle dann f von xy. Das ist klar, ist x² plus y² minus r², die implizite Kreisgleichung. Und ich rechne dann aus für x plus 1, y minus 1/2, exakt denselben Vorgang wie vorhin für die Kreisgleichung und komme dazu, okay, ich kann tatsächlich damit Kreise zeichnen. Noch nicht inkrementell. Für die inkrementelle Berechnung, oder oben, das können Sie kaum lesen, und vielleicht können Sie es noch lesen, müssen Sie aber einen Trick ausführen und dieser Trick darf uns eigentlich gar nicht wundern. Der Trick ist einfach, wir müssen die Differenzen müssen wir zweimal bilden. Warum ist das so? Warum ist das so? Naja, nehmen wir eine Gerade, y gleich mx plus b, bilden wir die Ableitung, also dy nach dx, dann ist das gleich, was? Gleich m. Okay, aber vor allen Dingen ist es gleich konstant. Und wenn die Ableitung dy nach dx konstant ist, dann kann ich sie inkrementell auch einfach drauf addieren. Wir dürfen uns also gar nicht wundern, dass das so ist. Egal woher wir es wissen, wir können es uns herleiten aus unseren Kenntnissen der Analysis oder wir können es aus der Mittelstufe herleiten, das ist das egal. Wundern tut es uns nicht. Und zwar deshalb, weil die Ableitung konstant wird. Okay, wie ist das jetzt bei einer Kreisgleichung? Ich betrachte jetzt mal nur, oder bei einer Parabel, also auf jeden Fall bei einer Gleichung zweiter Ordnung. Okay, also hier steht irgendwas y gleich mx² plus m mal x plus b. M mal x sollte ich hier nicht schreiben, n mal x ist egal. Okay, wann wird das konstant? Erst bei der zweiten Ableitung. Okay, und genau das hier ist hier im Grunde genommen gemacht. Das heißt, dy2 nach dx² ist gleich konstant. Okay? Habe ich hier also eine quadratische Gleichung, wird die bei der zweiten Differenz oder bei der zweiten Ableitung konstant und ich kann sie einfach darauf addieren. Wundern sollte uns das also nicht. Genauso funktioniert es. Ich berechne die anstelle des Differentials, hier habe ich ein Differential gebildet, rechne ich natürlich mit Differenzen, also diskret und bilde die zweite die zweite Ordnung dieser Differenzen und kann die einfach aufaddieren. Also funktioniert ganz einfach. Sie dürfen und sollen durchaus herausgefordert sein, sagen, dem Krömker glaube ich nicht, dann rechnen Sie es nach, steht alles drauf und sollte alles richtig sein. Also diese Folien, glaube ich, zeige ich seit etwa 10 Jahren. Bisher hat niemand gesagt, da ist ein Fehler drin, kann zwei Gründe haben. Niemand hat es nachgerechnet, dann kann er den Fehler auch nicht finden. Oder Sie sind wirklich richtig. Ich nehme mal an, Sie sind richtig. So, und dann kann man eben so auch einen Circle-Algorithmus aufschreiben, was eigentlich recht schön ist. Auch einen Kreis kann ich auf diese Art und Weise einfach zeichnen. Und kann ich auf diese Art und Weise einfach rastern. So, wenn Sie jetzt wollen, können Sie auch noch hergehen, diesen Kreisalgorithmus für Ellipsen zu erweitern. ist auch eine quadratische Form, für Parabeln zu erweitern. Also alle quadratischen Formen, die in der zweiten Ableitung konstant werden, lassen sich mit exakt demselben Trick eben auch behandeln. Ist ja schön, damit haben wir ja ganz viel erreicht, aber bei weitem nicht alles, denn wir wollen ja nicht nur linienhafte Bilder zeigen, wir wollen ja vor allen Dingen auch flächige Bilder zeigen. Also wir wollen als Primitiv nicht nur Linien, Kreise, irgendwelche Parabelstücke haben, sondern wir wollen auch Dreiecke, also auszufüllende Dreiecke haben. Und da werde ich Sie jetzt ein bisschen ärgern, denn ich komme jetzt auf die baryzentrischen Koordinaten zurück. Wenn Sie das damals geärgert hat, wird das Sie jetzt auch nochmal ärgern. Und das ist nicht das letzte Mal in diesem Vorlesungszyklus. Also wenn Sie es mir letztes Mal nicht geglaubt haben, dass es sich lohnt, das wirklich zu verstehen, dann haben Sie vielleicht jetzt einen Anreiz. Denn wir werden genau dieses Problem eben auch lösen durch die Nutzung von baryzentrischen Koordinaten. Es gibt auch andere Möglichkeiten, aber baryzentrische Koordinaten, zumindest für Dreiecke, ist die Standardversion. Und für beliebige Polygone, das haben Sie ja schon gemacht, ist dann auch üblich, diese in Dreiecke zu zerlegen. Ja, also Dreiecke sind ein wichtiges Primitiv. Welchen großen Vorteil hat denn ein Dreieck verglichen mit einem beliebigen Polygon? Können Sie sich das vorstellen? Also bezüglich der Berechnung. Ich sage es jetzt einfach mal so, klingt bekloppt, das ist so ungefähr, welche Eigenschaft hat ein Dreieck? Ein Dreieck ist immer eben. Sie können kein Dreieck konstruieren, das irgendwie geknickt ist, wo die Dreieckpunkte nicht in einer Ebene liegen. Warum ist das so? Weil genau drei Punkte eine Ebene aufspannen. Sobald Sie aber vier Punkte haben, könnte der vierte Punkt ein bisschen unterhalb der durch die ersten drei Punkte aufgespannten Ebene oder ein bisschen oberhalb liegen. Was für viele Algorithmen nicht so ganz schön ist. Ja? Das ist also ein wichtiger Grund, warum man gerne auf Dreiecke zurückgeht. Und die Frage, welche Vorteile hat ein Dreieck, ist damit ja direkt beantwortet. Es ist einfach algorithmisch keine Probleme. Es gibt für dieses Dreieck immer, dieses Dreieck liegt immer per Definition in einer Ebene. Okay, jetzt gehen wir wieder her und sagen, wie ist das Dreieck gegeben? Na, das Dreieck ist gegeben durch drei Koordinaten, den Punkt P0, P1, P2. Gut, und jetzt ein Rückblick ganz schnell auf baryzentrische Koordinaten. Genau, für baryzentrische Koordinaten gilt eben, dass ein Dreieck ein Simplex ist im Zweidimensionalen. Wir sind also im Zweidimensionalen, wir sind ja im Bildschirmkoordinaten und deshalb ist mit dieser Art Ansatz potenziell eben ein Dreieck auch gut zu rechnen. Wir nennen die A1 bis AN, was ist das im Zweidimensionalen, sind das genau drei Koordinaten, A1 bis A3, nennen wir baryzentrische Koordinaten, wenn genau diese Bedingung, die hier oben steht, erfüllt ist. Die Eckpunkte von X1 bis Xn haben die baryzentrischen Koordinaten 1, 0, 0, bis 0, 1, 0, 0, 0, 0, hinten 1, Also die Eckpunkte des Simplex, die Eckpunkte des Dreiecks, in unserem Fall haben die baryzentrischen Koordinaten 1, 0, 0 und hier 0, 1, 0 und hier 0, 0, 1. Also die Eckpunkte des Simplex haben sehr einfache baryzentrische Koordinaten. Baryzentrische Koordinaten sind nicht eindeutig. Also die Eckpunkte sind sehr wohl eindeutig, aber im Allgemeinen, sie lassen sich aber immer durch eine geeignete Skalierung quasi so skalieren, dass, und auch normieren, dass immer A1 plus AN gleich 1 herauskommt. Sie sehen das auch hier. Für diese baryzentrischen Koordinaten gilt das genau, gilt diese Bedingung natürlich auch. Und so können wir es eindeutig machen, indem wir, wenn wir hier irgendwelche beliebigen Koordinaten haben, die diese Bedingung nicht erfüllen, mit 1 durch b einfach skalieren alle. Und falls die Koordinaten a1 bis an alle positiv sind, also alle Koordinaten hier positiv sind, das sind ja die baryzentrischen Koordinaten, und sich zu 1 aufsummieren, das haben wir erzwungen durch diese Art der Skalierung, können wir also immer machen, so liegt der Punkt P in der konvexen Hülle von x1 bis xn, also dieser drei Punkte. Was ist jetzt die konvexe Hülle dieser drei Punkte? Ist genau die konvexe Hülle ist genau gleich dem Dreieck. Das heißt, wir wissen, innerhalb dieses Dreieckes sind alle baryzentrischen Koordinaten zwischen 0 und 1. Keins ist negativ. Und sie liegen zwischen 0 und 1. Und die Summe ist gleich 1. Okay? Und zwar für jeden Punkt. Für jeden Punkt hier. Und das macht einfach die Stärke fürs Dreiecksrendern aus. Wenn wir einfach die baryzentrischen Koordinaten zwischen 0 und 1 variieren, okay, dann erreichen wir alle Punkte hier innerhalb des Dreieckes. Okay, und wenn wir das nur systematisch machen, das werde ich jetzt gleich zeigen, wie wir es systematisch machen, dann haben wir eine relativ schnelle Berechnung. Einfach dadurch, dass wir diese baryzentrischen Koordinaten als erstes berechnen. Genau, das ist das, was wir erreichen wollen. Wir wollen eben das Innere des Dreieckes interpolieren nach bestimmten Kriterien. Wir werden jetzt gleich sehen, welche Kriterien. Und tatsächlich erreichen wir das durch eine geeignete Wahl unserer Koeffizienten. Sie müssen immer im Hinterkopf behalten, dass baryzentrische Koordinaten nicht eindeutig sind. Also Sie haben immer die Möglichkeit, etwas frei auszuwählen. Gut. Und wie machen wir das jetzt konkret? Sie haben ja gegeben P0, P1, P2 und die spannen das Dreieck auf. Hierfür, für diese Eckpunkte haben Sie also a priori erstmal nicht die baryzentrischen Koordinaten, wir wissen das, sondern Sie haben hier kartesische Koordinaten. Diese kartesischen Koordinaten sind natürlich nur zweiwertig, das heißt hier x1, y1. Das hier ist also x1, y1. Okay? Entsprechend hier für x2, y2, x3, y3. Okay. Sie haben zusätzlich, und das wollen wir uns jetzt gleich an Schwierigkeit antun, für jeden Eckpunkt haben Sie irgendeinen Wert, den Sie über das Dreieck interpolieren wollen. Was dieser Wert tatsächlich repräsentiert, ist egal. Es kann ein RGB-Wert sein, sage ich gleich was zu. Es kann eine Texturkoordinate sein. Sie wollen nur, dass dieser Wert gleichmäßig über das Dreieck interpoliert wird. Brauchen wir für sehr, sehr viele Algorithmen. Zum Beispiel denken Sie an dieses blau-rote Dreieck, das Sie da interpoliert haben wollen. Brauchen Sie auch für Texturberechnungen. So, das sind unsere Annahmen. Das haben wir gegeben. Und was machen wir dann? Wir setzen also einen Punkt P, den wollen wir ausdrücken als etwas, also den wollen wir mit baryzentrischen Koordinaten ausdrücken und setzen diesen Punkt P, einen beliebigen Punkt P, gleich einem Alpha mal einem P0. Das war hier P0, sollte ich jetzt sagen, also ist das X0, Y0. Plus Beta mal P1 plus Gamma mal P2. Wir wissen, dass wir mit diesen baryzentrischen Koordinaten Freiheiten haben. Wir können also Alpha gleich 1 minus Beta minus Gamma setzen, damit Alpha plus Beta plus Gamma immer gleich 1 ist. Also, wenn Sie so wollen, haben wir bei den baryzentrischen Koordinaten ja ein dreidimensionales System, während wir bei den Bildschirmkoordinaten nur zwei Dimensionen haben. Also ist es überbestimmt, können wir etwas setzen. Okay, bilden wir jetzt P minus P0, okay, dann sehen wir gleich, dass das Beta mal P1 minus P0 ist, einfach eingesetzt, plus Gamma mal P2 minus P0. Okay. Und wenn wir das genau betrachten, müssen wir jetzt nichts anderes machen, wenn wir die baryzentrischen Koordinaten berechnen wollen, als dieses Gleichungssystem zu lösen. Nun, Sie erschrecken jetzt nicht, das habe ich aber für Sie gemacht und das Ergebnis steht hier unten. Auch da sind Sie herzlich eingeladen, das nachzurechnen. Sieht ein bisschen kompliziert aus, aber hat eben auch durchaus wichtige Vorteile, die Sie jetzt auf der nächsten Folie sehen. Nee, das sehen Sie nicht auf der nächsten Folie. Sondern Sie... Ich weiß gar nicht, das hätte ich Ihnen doch erklären sollen. Okay, das steht erst da. Okay, das sind also Alpha, Beta und Gamma sind die baryzentrischen Koordinaten eines beliebigen Punktes P. P liegt irgendwo innerhalb dieses Dreiecks auf der Basis des bekannten Y0. Y0, Y1, Y2, X0, X1, X2, also der kartesischen Koordinaten dieses Dreieckes. Okay. So, und jetzt kann ich mir noch überlegen, wie kann ich das ausrechnen? Und das steht jetzt auf dieser Seite. Hier der Basisalgorithmus. Also ich fange an, hier steht jetzt for all x, ist das wirklich, meine ich damit tatsächlich alle x? Muss ich natürlich nicht, sondern für alle möglichen x. Ich habe ja die kartesischen Koordinaten und kann das Minimum der kartesischen Koordinaten leicht bestimmen. Dadurch, dass ich alle x miteinander vergleiche, das x ist offensichtlich das Minimum, ist das Kleinste und das ist das Größte. Und lasse also x von x0 bis x, in diesem Fall x2, 2 laufen. Und dasselbe gilt für die y. Auch die kann ich einfach bestimmen, y0 und hier y2. Das ist übrigens x1, weil ich fange bei 0 an zu zählen. Und dann berechne ich Alpha, Beta und Gamma für xy. Also für jeden beliebigen Punkt, der hier zwischen liegt. Den könnte ich jetzt berechnen. Das heißt, was mache ich jetzt im Kontext eines Rasterns? Wie stark erhöhe ich x? Ich habe hier ein x0 gegeben. Wie weit erhöhe ich jetzt x? Naja, ich erhöhe es genau um 1. Okay? Und teste, ob das rechts liegende Pixel da drin liegt, im Dreieck. Genau das mache ich. Ich habe 1, den Eckpunkt habe ich, erhöhe x um 1 und gucke nach, liegt der drin. Das heißt, dieser Algorithmus, der da steht, testet eigentlich nichts anderes als, liegt dieses Pixel, was ich vorgebe in dieser Schleife, im Dreieck oder nicht. Liegt es im Dreieck, dann mache ich Draw Pixel. Okay, hier wird sogar noch das Attribut C interpoliert mit Alpha, Beta und Gamma, wie es hier steht. Dann bin ich im Dreieck und ansonsten verwerfe ich das. Das heißt, gehe ich so durch, kann ich hier einfach jedes Pixel nach dem anderen testen, erhöhe dann das nächste, erhöhe y und beginne wieder hier. Und alles hier werde ich rausfinden, halt, das liegt außerhalb, nicht zeichnen, liegt es innerhalb des Dreieckes, kann ich 2 Sachen machen. Erstens, ich muss es zeichnen, ich kann aber zweitens auch mit Hilfe dieses Alpha, Beta und Gamma sehr, sehr leicht diesen Wert interpolieren. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Hier sind jetzt noch ein paar Abkürzungen berechnet, denn ich kann feststellen, alle Alpha, Beta und Gamma sind positiv. Wenn sie kleiner als 1 und sie sind kleiner gleich 1, sollte ich natürlich sagen. Ja, das also, oder? Ja. Sie sind kleiner, warte mal, dann verändere ich das gleich hier. Aber wenn ich das hochlade, warum sind sie nicht echt kleiner als 1? Ja, weil sie ja beide 0 sein können, also sind sie kleiner gleich 1. Außerdem sind die Eckpunkte, wie ich Ihnen ja hier dargestellt habe, genau gleich 1. Also die können also so sein. Okay. So, jetzt wollen wir das mal. Gut. Das zweite ist, ich kann bestimmte Sachen abkürzen. Also diese Abkürzung hatte ich vorher in dieser langen Formel da schon eingeführt. Sehen Sie hier, ich nenne einfach diesen Ausdruck hier F01 und ich nenne diesen zweiten Ausdruck F12. Ja. Nur damit ich jetzt unter Umständen weniger zu rechnen habe. Ich kann nämlich mir überlegen, wie lange bleiben F20, F01 und F12 konstant? Und da sehe ich, okay, die bleiben innerhalb dieser Schleifen konstant. Und das ist gut. Ich kann sie also vorab berechnen. In der inneren Schleife verändert sich nur x und damit f von x plus 1y. Und f von xy plus eine Konstante kann somit inkrementell berechnet werden. Und gleiches gilt für die äußere Schleife. Das heißt, ich kann diesen Algorithmus eben auch noch schön beschleunigen, obwohl das natürlich Details sind. Und ich kann diese Interpolation ausführen und dazu ein ganz wenige Angaben zum Stichwort Farbe. Also Farbe werden wir natürlich noch intensiv behandeln, aber Sie müssen Folgendes wissen schon, weil sonst wird es ein bisschen sinnlos, die sonst noch diese Interpolation zu betrachten. Also wir werden natürlich noch so Fragen klären wie, was ist Farbe, was mache ich mit Farbe, aber Sie merken sich jetzt mal, dass wir eine Farbe als einen dreielementigen Vektor betrachten aus Grundfarben Rot, Grün und Blau. Und RGB sind die Grundfarben der additiven Farbmischung, weil hier auf dem Bildschirm die Grundfarben additiv gemischt werden. Auch wenn Sie das jetzt nicht alles verstehen, nehmen Sie es einfach hin, dass wir alle Farben im Computer als RGB darstellen können. Typischerweise sind R, G und B entweder im Intervall zwischen 0 und 1 gewählt, dann sind sie typischerweise Element der reellen Zahlen, ja, oder als Wertzahl dargestellt, dann sagen wir, okay, sie liegen zwischen 0 und 1, können Sie auch sagen, in Prozent könnten Sie das auch noch eindrücken, also 0,1 wäre dann 10% und so weiter. Oder Sie liegen, das ist noch häufiger, im Bereich zwischen 0 und 255. 255 ist also gerade noch mit 8-Bit darstellbar. Also es ist genau eine Darstellung als 8-Bit-Integer. Es gibt ein paar digitale Bilder, die dann auch mit 10-Bit oder 12-Bit dargestellt sind, aber das ist so ganz typisch. So. Wenn das so ist, sollte man sich überlegen, was ist denn, welche Farbe entspricht dann die Farbe 000? Ist dann welche Farbe? Das sollten Sie dann irgendwann wissen. Er sagt schwarz, ja. 000 ist schwarz. 0 heißt nämlich, es ist weder ein Rotlicht sichtbar, es ist noch ein Grünlicht, noch ein Blaulicht sichtbar. Also ist es schwarz. Die Hintergrundfarbe der additiven Farbmischung ist auch schwarz. 010 ist dann was? RGB ist knalliges Grün. Also Grün voll an. 010. Ich muss natürlich noch sagen, bin ich jetzt in der Darstellung 0 bis 255 oder bin ich in der Darstellung 0 bis 1? Das sind jetzt Realzahlen. Also hätte ich eigentlich was machen sollen? Ich hätte sie als Float kennzeichnen sollen, also ein Pünktchen dahinter, ja. um es eindeutig zu machen. Okay. Aber nehmen wir mal an, da ständen überall Pünktchen hinter. Was ist dann 010? Genau, 100% Grün. 100% Grün ist knalliges Grün. Also so in etwa wie sein T-Shirt da. Das ist so ein 010 T-Shirt. Okay. Ja, ein bisschen gelblich, aber okay. 111 ist was? Alle drei Farben voll an. Ist weiß. Ist ungefähr sein T-Shirt. Er könnte sich auch 111 draufschreiben. Gut. Und 110 ist was? Was sagen Sie? Sie sagen gelb. Ist das jedem klar? Kann eigentlich nicht sein, dass das jedem klar ist. Aber es ist richtig. Es ist nämlich in der additiven Farbmischung, ist nämlich rot. Also wir stellen das dann auch als Dreieck typischerweise dar. Rot, grün, blau. Die Frage ist, was liegt hier zwischen? Zwischen Grün und Rot liegt, gucken Sie sich den Regenbogen an, es ist schon so, da liegt Gelb dazwischen. Darum hat Ihr Kommiliton recht. Zwischen Grün und Blau liegt was dazwischen? Ein Blaugrün oder Neuhochdeutsch Cyan. Das können Sie am Himmel sehen. Das können Sie am Himmel sehen. Zwischen Blau und Rot liegt was dazwischen? Bitte? Violett. Ja, Violett ist der umgangssprachliche. Es gibt viele Farbnamen. Professionell sagen wir was? Das, was die Telekom sich gewählt hat, Magenta. Gelb, Cyan und Magenta sind genau quasi die 50% Mischfarben oder sind die Mischfarben, die entstehen, wenn 1-1-0 oder 0-1-1 und so weiter da dargestellt werden. Das Schöne ist, dass wir mit Farbe rechnen können wie mit Vektoren. Also wenn wir zwei Farben addieren, zum Beispiel die 0, 1, 0 und die 1, 0, 0, also 0, 1, 0 plus 1, 0, 0, so können wir das einfach nach den Regeln der Vektoraddition machen. Das ist also gleich 1, 1, 0. Also eine Rotfarbe, ein Grün plus ein Rot ergibt Gelb. Ja? Und so können Sie im Ganzen einfach Vektoraddition ausführen. Und was Sie auch machen können, ist Multiplikation mit einem Skalar. Das heißt, mache ich einfach so etwas wie 0, 0,5, 0. Das ist ja nichts anderes als 0,5 mal 0, 1, 0. Ja? Was ist das für eine Farbe? Bitte? Ich habe es nicht verstanden. Dunkelgrün, ja, hat recht. Grün ist nicht 100% an, sondern ist nur ein bisschen an. Keine Verfälschung durch Rot oder durch Blau. Also bleibt es grün, aber ist halt nicht so hell. Dunkelgrün, genau. So ist das. Und das funktioniert ganz, ganz prima. Das heißt, nicht nur unsere Koordinaten lassen sich in Vektorschreibung, Schreibweise wunderbar behandeln, sondern auch Farben. Und das können wir jetzt gleich, dieses bisschen, was wir hier zum Stichwort Farbe gehört haben, können wir jetzt gleich anwenden, nämlich, dass wir jetzt Farben interpolieren und das Beispiel, das ich Ihnen dazu ausgewählt habe, ist genau dieses hier. Das heißt, ein Dreieck, was hier oben volles Grün hat, ja, 0, 255, 0. Hier unten links ein volles Rot und hier in der Ecke ein volles Gelb. Wie werden diese Farben interpoliert? Linear. Benutzen Sie genau, das ist genau dieser Ansatz, C0 gleich 1, 0, 0 gleich Rot, C1 gleich 0, 1, 0 gleich grün und C2 gleich 1, 1, 0 gleich gelb. Also genau diese Sache. Ich mache Ihnen das Licht mal aus, wenn das jetzt geht. Ja, ganz nicht, aber so ist vielleicht besser zu sehen. Ja, ist das denn die richtige Interpolation? Gefällt Ihnen das, ist die Frage. Also würden Sie jetzt hergehen und sagen, ja, das ist genau das, was ich erwartet habe. Also so nach meinem Farbgefühl ist diese Interpolation richtig. Ne? Was ist denn falsch? Also rechnerisch ist es richtig. Die Farben angezeigt habe ich auch richtig. Also es sind genau diese RGB-Farben, die da stehen. Ja, genau. Es ist irgendwie ein bisschen schmutzig, sieht es aus. Ein bisschen zu dunkel, ne? Genau, Sie haben recht. So, jetzt können Sie sich noch überlegen, woran das liegt. Das können Sie sich eigentlich nicht überlegen, weil dazu müssten Sie etwas wissen, was Sie noch nicht wissen, was Sie dann aber im Farbteil kennenlernen werden, nämlich die Gamma-Korrektur. Das heißt, mit Gamma-Korrektur, und zwar mit einem Gamma-Wert y gleich 2,2, erreichen Sie genau diese Dreiecksdarstellung, die zumindest bei allen farbmetrisch in etwa intakten Personen ein besseres Gefühl hinterlässt als das rechte. Ja? Und gut. Und das liegt einfach daran, dass man hier mit einer, die Farbe, die dargestellte Farbe, dass man die da mit einem, ja, bestimmten nichtlinearen Term, nämlich die Farbe selbst, den Farbwert, den linearen Farbwert, muss man mit 1 hoch 1 durch mit hoch 1 durch Gamma berechnen, um den die richtige Farbe zu bekommen. Führt jetzt aber zu weit. Okay? Nur eins merken Sie sich. Selbst diese einfachen Interpolationen sind ohne Gamma-Korrektur in einem linearen Umfeld nicht befriedigend machbar. Ich muss also mein System Gamma korrigieren, so dass ich von dieser sehr schmutzigen Interpolation auf eine gefühlte bessere Interpolation hinkomme. Okay. Warum das so ist, können Sie wirklich erst komplett verstehen, wenn Sie genau wissen, was Gamma-Korrektur ist und was Ihr System eigentlich mit Ihnen anstellt. Genau genommen müssen Sie eben zusätzlich auch noch wissen, wie Ihr Wahrnehmungssystem funktioniert. Denn es ist ja nicht wichtig, was hier vorne ist, sondern es ist wichtig, was hier hinten in Ihrem Gehirn ankommt. Und das ist leider nicht identisch und überhaupt nicht linear. Okay. Und daran liegt das, das sind alles so Sachen, aber gute News ist, ich kann einfach linear interpolieren. Sie können jetzt noch überprüfen, ob diese linearen Interpolatoren, die Sie mit der Anwendung der baryzentrischen Koordinaten und des Algorithmus erreichen, ob das Ihren Vorstellungen entspricht und ob das Ihren Richtigkeitsansprüchen entspricht, nehme ich aber an, wird so sein. Sie sehen, dass es wirklich jetzt in X-Richtung und in Y-Richtung schlicht und einfach immer genau um ein Fünftel oder ein Fünftel. Ja, ein Fünftel, zwei Fünftel, drei Fünftel, nee, um ein Viertel erhöht worden und verändert worden. Okay, gut. Ja, damit hätten wir den Abschluss erreicht. Ich mache noch einen kleinen Algorithmus und dann machen wir eine kleine Pause. Und dieser kleine Algorithmus ist eine Erweiterung gewissermaßen aufs Polygon-Rendering. Aber nur die Idee. Mehr wollen wir an der Stelle nicht haben. Also wenn Sie mich fragen, soll ich jetzt lieber die Vertiefungsfolien zum Polygon-Rendering mir genauer anschauen oder soll ich nochmal nachlesen, wie geht das eigentlich genau mit den baryzentrischen Koordinaten und warum funktioniert das, sage ich ganz klar, baryzentrische Koordinaten. Aber Sie sollten wissen, dass es diesen Algorithmus eben auch gibt. Und Wann, unter welcher Voraussetzung funktionieren baryzentrische Koordinaten? Na, die funktionieren genau unter der Voraussetzung, dass ich Dreiecke rendern will. Beliebige Polygone geht da nicht mit. Okay? Wie könnte ich dann aber beliebige Polygone rendern? Und das geht zum Beispiel mit der Anwendung des Scanline-Algorithmus. Warum heißt dieser Algorithmus Scanline-Algorithmus? Ja, die Scanlines sind gleich Scanlines. Das sind die horizontalen Pixellinien. Also eine Pixellinie, die so horizontal geht, würden wir eine Scanline nennen. Woher kommt der Begriff? Der kommt einfach aus den Rastermonitoren oder Fernsehmonitoren. Das heißt, eine Zeile ist horizontal, also waagerecht, nennen wir eine Scanline. Und so funktioniert im Prinzip auch der Algorithmus. Und da muss ich mir noch überlegen, was ich jetzt betrachte, was liegt innerhalb eines Polygons. Naja, betrachte ich die Scanline hier oben, ist vollkommen klar, ist beides außerhalb. Betrachte ich diese Scanline, da sehen Sie jetzt diese sogenannte Paritätsregel. Das heißt, habe ich die erste Linie überschritten? Ich fange einfach an zu zählen. Wie oft überschreite ich Linien? Wenn ich eine Linie überschritten habe, bin ich offensichtlich innerhalb eines Dreiecks. Gehe ich wieder raus, bin ich außerhalb des Polygons. Hier trete ich wieder ein, habe ich jetzt, wenn ich einfach die Schnittpunkte zähle, habe ich 3, hier war 2, hier war 1, dann trete ich ein, bin ich innerhalb eines Polygons, wenn ich austrete bei 4, bin ich wieder außerhalb und so weiter. Das heißt, ich kann einfach sagen, tatsächlich ist es so, dieses Polygon bei ungerader Parität meines Kantenzählens bin ich innerhalb, also bei 1 bin ich innerhalb, bei 3 bin ich innerhalb. Und wenn ich dann diesen Zeiger pflege, dann kann ich eben auch entscheiden, was ist außerhalb. Das ist genau das, was hier argumentiert wird. Ich zähle einfach die Anzahl der Schnittpunkte der Scanline mit meinem Polygon. Okay. Und dann kann ich aus dieser Betrachtung auch einen relativ einfachen Algorithmus machen. Ich kann mir überlegen, und das ist eigentlich hier sehr detailliert angegeben, darum muss ich das jetzt nicht alles betrachten. Diese Linie hier, ich betrachte jetzt Kanten, denn diese Kanten sind ja auch wichtig. Ich muss ja immer gucken, wann schneidet eine Scanline eine Kante. Also muss ich mir die Kanten in irgendeiner Form darstellen. Und die Kante wird eben dargestellt, eine Kante ist eine Edge, durch ein X-Min und ein Y-Min, das ist offensichtlich dieser Punkt. Und ein Y-Max, der ist ja größer und der ist auch hier größer. Ein X-Min, Y-Min und X-Max, Y-Max, das sind die Endpunkte, genau, und die Steigung dazwischen. Die Steigung ist 1 durch M und die können Sie auch noch ausrechnen aus der Angabe der X-Max und Y-Max. Haben wir eben ja auch schon gemacht. Das heißt, das ist alles bekannt, was da steht. Genau die erste Zeile sind die bekannten Zeilen, sind die bekannten Sachen. Sie tragen jetzt jede Kante in Tabellen ein, und zwar zunächst erstmal in eine Edge-Table. Alle Kanten, die werden sortiert mit dem Bucket-Sort pro Zeile. Ja, das heißt, für jede Zeile des darzustellenden Bildes,
Das ist Zeile 0, Zeile 1, Zeile 2, 3 und so weiter. Sortiere ich einfach ein, liegt da ein Endpunkt. Für jede Zeile, also nach den Y-Werten. Und das kann ich schnell, gewissermaßen, wenn Sie wollen, ist es das, was Sie als Bucketsort kennengelernt haben. Dadurch, dass Sie jetzt die Y-Werte des Bildes dadurch da eintragen. Und da tragen Sie einfach alle Eckpunkte, alle Kanten tragen Sie da ein. Okay? Und zwar mit den Werten, es repräsentiert also immer, jeder Eintrag repräsentiert genau eine Kante. X, zum Beispiel hier diese Zeile, ist die Zeile 5. Die erste Kante hat das Y-Max, Y-Min ist ja klar, ist 5. Y-Min ist 5, darum steht es ja in diesem Bucket drin, in dem 5er. Y-Max ist gleich 13, X-Min ist gleich 2, also geht nach oben weg, aber die Steigung ist 1 durch m ist minus 2 Neuntel. Also ist genau, welche Gerade ist genau diese Kante hier. Die steht hier kodiert in diesem Bucket drin. Okay? Diese Kante wird durch dieses Bucket repräsentiert. Diese Kante wird durch dieses Bucket repräsentiert. Und so weiter, so geht es weiter. So habe ich alle Polygone, die ich zu rendern habe, eingetragen. Und zwar alle. Das ist der Trick. So kann ich es machen und kann dann eben auch mit dem einfachen Algorithmus, der jetzt hier steht, wirklich direkt diese beiden Listen warten. Nochmal, die Edge-Table kann ich in einem Vorbereitungsschritt ergänzen und die Active-Edge-Table ist die, sind die aktiven Kanten, wenn ich nämlich jetzt eine große Schleife mache und zwar von 0, von der Scanline 0, über alle Scanlines meine äußere Schleife laufen lassen, dann gibt die Active Edge Table die Kanten an, die aktiv sind. Okay, und das ist genau das, was hier in diesem Scanline-Algorithmus drinsteht, vergleichsweise wenig zu tun, nur die äußere Schleife über alle von 0, 0 das Scanline, über alle Scanlines laufen zu lassen. Schauen Sie sich das nochmal an, es ist sehr, sehr einfach zu verstehen. Sie müssen nur verstanden haben, wie hier diese Linien kodiert werden in der Edge Table. Die Active Edge Table hat dieselbe Datenstruktur wie die Edge Table und funktioniert entsprechend. Aber ich will da gar nicht weiter drauf rumklabastern, weil es sehr, sehr viele Detailprobleme gibt. Genau bei diesem Algorithmus. Also, Sie müssen sich natürlich sehr genau überlegen, was ist jetzt innerhalb des Dreiecks und was ist außerhalb des Dreiecks. Warum müssen Sie sich das sehr genau überlegen? Oder des Polygons. Weil aneinander anschließende, Sie können damit auch Dreiecke rendern, hier an der Stelle kann es nicht sein, dass diese Pixel, die hier auf der Linie liegen, zweimal gerendert werden. Einmal vom linken und einmal vom rechten. Stellen Sie sich vor, dieses Dreieck ist rot und dieses ist grün. Wenn Sie es zweimal rendern, würde dazwischen eine gelbe Linie erscheinen. Kann ja sein, dass Sie das wollen, in der Regel wollen Sie das aber nicht. Okay? Also müssen Sie da genau Entscheidungen treffen. Das ist noch gar nicht mal das Problem, das müssen Sie in jedem Fall machen, diese Entscheidung treffen. Das Problem sind diese Sachen.
dass Sie jetzt auch noch entscheiden müssen, wo liegt es links, wo liegt es rechts auf der rechten Seite und wie entscheide ich das genau. Ganz großes Problem sind diese Eckpunkte. Sie würden normalerweise in so einer Situation, wo Sie so eine starke Spitze haben, würden Sie überhaupt nicht rendern. Sie müssen es aber rendern, damit das für uns gut aussieht. Also so ein gemeinsamer Eckpunkt von Nachbarpolygonen ist wichtig, den darzustellen. Und noch ein Problem, das ist eigentlich das Schlimmste, sind ganz schmale Dreiecke, weil da würden Sie, wenn Sie meine Regel befolgen, da unten den Punkt auf jeden Fall rendern, sehr, sehr gut, dazwischen aber eine ganze Weile nichts, was sehr, sehr schlecht ist. Ja? Also viele, viele Detailprobleme, die Sie eigentlich, ich habe sie in der Form gar nicht angeführt, bei dem Rendern mit dem baryzentrischen Koordinaten in der Form nicht haben. Hier müssen Sie Entscheidungen treffen. Es geht, es funktioniert, aber Sie müssen die Entscheidungen bewusst treffen und Sie müssen diese Sonderfälle in Ihrem Algorithmus abfangen, was also algorithmisch nicht so sehr, sehr schön ist. So, fassen wir dies zusammen. Der Scanline-Algorithmus ist geeignet, um beliebige Polygone, nicht nur Dreiecke, zu rendern. Achtung bei kreuzenden Linien oder Splittern. Splittern sind sehr schmale Dreiecke oder sehr schmale Polygonteile. Okay, dann müssen Sie gegebenenfalls zweiphasig arbeiten, was eben auch nicht schön ist. Großer Vorteil, aber das haben wir bei dem vorherigen Algorithmus eben auch schon gehabt. Der Basisalgorithmus kann leicht erweitert werden, um Füllmuster einzutragen, werden wir kennenlernen, dann werden wir Texturkoordinaten interpolieren. Er kann auch leicht erweitert werden zur geometrischen Glättung nach Gouraud oder Fong. Das sehen wir in der nächsten Vorlesung, was das ist. Man kann eben auch noch argumentieren, dass Sichtbarkeitsänderungen ja nur an Polygonkanten wirksam werden können, dass man nur an dieser Stelle die Sichtbarkeit prüfen muss, unter der Voraussetzung, dass wir keine sich schneidende Polygone haben. Das ist die Voraussetzung dabei. Das heißt, man kann diesen Algorithmus eben auch zur Verdeckungsrechnung noch leicht erweitern. Und auch das Clipping kann man natürlich in die Spans einbeziehen. Das heißt, vielleicht höre ich einfach auf, an dieser Stelle zu arbeiten, ja, und zeichne dieses nicht. Auch das kann ich noch machen. In der Regel ist es aber so, dass wir hier schon mit unserem Clipping-Algorithmus eine senkrechte Linie errechnen würden. Also, aber es ist machbar. Also es hat eine Menge Vorteile, das ist klar. Wenn wir jetzt den gesamten Teil bis hierhin zusammenfassen, dann haben wir Folgendes gelernt heute. Okay, es ist durchaus möglich und auch effizient möglich, einerseits Strecken zu rastern, also Linienelemente oder Vektorelemente zu rastern. Wir können die auf komplexere Kurven eben auch übertragen. Das sind Kreise, aber auch Ellipsen, Parabelbögen, wenn wir wollen. Wir können auch rastern Dreiecke. Für Dreiecke gibt es zwei große Varianten, nämlich einmal das Rastern mit baryzentrischen Koordinaten oder eben das Rastern mit dem Scanline-Algorithmus. Und wir kommen auf diese Art und Weise zu Flächendarstellungen. Es gelingt uns sogar, hier gut die Interpolation von einigen Werten, die wir nur an den Eckpunkten gegeben haben, einzufügen. Und das sogar sehr effizient. Also mit einer modernen GPU ist es überhaupt kein Problem, 10 Millionen Dreiecke zu rasterisieren. Das Einzige, was uns stört an dieser Stelle, und darum werden wir da jetzt auch unterbrechen, sind zum Beispiel die bei Linien, ich sage es jetzt nur mal bei Linien, diese Struktur, so ein übertrieben groß gezeichnetes Pixel, also diese Treppenstufen. Das ist eines der auffallendsten Phänomene eines Problems, das wir Aliasing nennen und das wir jetzt in der zweiten Teil genauer behandeln werden. Also das können wir bisher erzeugen, das reicht uns aber nicht aus. Wir wollen irgendwie scheinbar nicht so treppenstufenartige Kurven erzeugen. Und wir müssen uns überlegen, wie wir das genau machen. Und das machen wir nach der Pause. Wir machen jetzt also bis 15:45 Pause und machen dann noch ein halbes Stündchen und setzen das nächste.